Eine Woche ist vergangen seit dem Sturz von Bashar al-Assad in Syrien. Eine neue Ausgangslage für den Nahen Osten. Sowohl für die Verbündeten des alten Regimes, wie zum Beispiel den Iran, als auch für die alten Gegner von Assad, wie Israel. Israel hat seit Assads Sturz vermehrt Ziele in Syrien beschossen. Welche Folgen hat die neue Ausgangslage in Syrien auf die sicherheitspolitische Lage im Nahen Osten? Das hat Tim Eckimann Marie-Therese Sommerfeld gefragt. Sie ist Analystin für den Nahen Osten am German Institute for Defence and Strategic Studies.
Das kommt sehr stark darauf an, wie sich die Lage weiterentwickelt. Momentan ist es dynamisch, aber es steht zu befürchten, dass es sich entweder in einer Art Bürgerkrieg entwickeln könnte, ein autoritäres Regime errichtet wird oder aber, dass sich Syrien in verschiedene Kantone aufteilt. Und all dies würde die Region weiter destabilisieren mit großer Wahrscheinlichkeit.
Wie schätzen Sie das ein? Ist es realistisch, dass in Syrien nach 11 Jahren Bürgerkrieg eine stabile Regierung sich etablieren kann?
Also zumindest keine stabile Regierung nach unseren demokratischen Idealen. Das ist wünschenswert, aber nicht sehr wahrscheinlich. Momentan sehe ich eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass nur ein Akteur in der Lage sein wird, das gesamte syrische Territorium zu kontrollieren. Das war ja auch unter der Regierung Assads nicht so. Und es gibt ja verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel im Nordosten, wo die Kurden Territorium regieren, die eben nicht der zentralen Kontrolle unterliegen. Und wir wissen ja auch, dass die Offensive der Milizen eine Offensive aus verschiedenen Fraktionen war. Und da kann es natürlich zu Machtkämpfen und Machtansprüchen kommen, die sich dann auch territorial aufdröseln können.
Bleiben wir noch kurz bei Syrien. Wie wichtig ist aus sicherheitspolitischer Sicht ein stabiler syrischer Staat in der Region im Nahen Osten?
Sehr wichtig. Also wenn wir die verschiedenen Anrainerstaaten betrachten, dann ist es natürlich sehr wichtig für die Sicherheit Israels. Deswegen hat Israel ja auch Angriffe auf syrischem Territorium vollzogen, um eben wichtige militärische Güter nicht in die Hände von Dschihadisten fallen zu lassen und hat auch eine Pufferzone etabliert, die strategisch wichtig ist für die Verteidigung Israels. Das heißt, die Landgrenze zu Israel ist sehr wichtig. Ebenso können natürlich das haschimitische Königreich destabilisiert werden, das ohnehin schon mit großen Herausforderungen, was die eigene Stabilität angeht, konfrontiert ist. Und in der Türkei und im Libanon geht es unter anderem um die mögliche Rückkehr von Millionen von Flüchtlingen. Und für den Iran ist Syrien natürlich auch ein extrem wichtiger Baustein in seiner Verteidigungsstrategie gewesen, sodass das sehr große Auswirkungen haben kann und auch wird.
Sie haben verschiedene Staaten angesprochen. Schauen wir uns Iran und Israel vielleicht an, wichtige Player beides verfeindeter Staaten. Iran unterstützte das ehemalige Assad-Regime in Syrien. Israel unterstützt Syrien nicht. Israel hat in den letzten Tagen eben auch schon militärisch in Syrien eingegriffen. Was für konkrete Folgen hat die neue Situation in Syrien auf diese beiden Staaten?
Für den Iran ist es eine große Niederlage, quasi ein sicherheitspolitisches Desaster. Seit Jahrzehnten, vor allem auch seit dem Fall Saddam Husseins im Irak 2003, baut der Iran seine Strategie, was die Sicherheitspolitik angeht, darauf auf, dass es sich mit Stellvertretern verteidigt. Und die hat es in Syrien gehabt und dafür wurde Syrien auch genutzt, vor allem die Hezbollah, den wichtigsten Stellvertreter, der im Libanon saß oder sitzt, zu versorgen. Und es hat eine Strategie gehabt, die nennt sich Forward-Defense-Strategie. Mit dieser Strategie ging es darum, dass gesagt wurde, quasi man verteidigt sich lieber im syrischen Hinterland, als dass man den Kampf tatsächlich in den Iran zieht, weil der Iran sich von Feinden umzingelt sieht und der Meinung ist, dass er man eben selber der Nächste sein könnte, der angegriffen wird von zum Beispiel Staaten wie den USA. Das ist ein Teil der iranischen Sicherheitsdoktrin.
Das also die Folgen für Iran. Wie sehen denn die Folgen für Israel aus, jetzt nach dem Sturz von Bashar al-Assad?
In Israel ist es so, dass Israel sich ja momentan in mehreren Kriegen befindet, die es sich nicht ausgesucht hat. Und meine Analyse der Lage ist, dass Israel die diese militärischen Schläge durchgeführt hat und dieses Territorium, was sehr begrenzt ist, eingenommen hat. Das ist an den Golanhöhen und am sogenannten Mount Hermon. Das sind strategische Höhen, also aus militärischer Sicht sind die sehr wertvoll, weil es sichergehen will, dass es nicht von Dschihadisten an den eigenen Grenzen angegriffen werden kann und weil man natürlich auch in Israel nicht weiß, was jetzt als nächstes kommt. Das heißt, meine Analyse ist, dass für Israel das Wichtigste ist, sozusagen die Bedrohung klein zu halten, weil man sich eben auf den Waffenstillstand im Libanon und vor allem natürlich auf die Verhandlungen, was die Freilassung der Geiseln in Gaza angeht, konzentrieren will und mit Sicherheit nicht daran interessiert ist, in Syrien ein weiteres Kampftheater sozusagen aufzumachen.
Noch US-Präsident Joe Biden sagte vor kurzem, nach dem Sturz von Bashar al-Assad bietet sich nun die Gelegenheit für einen sichereren und auch prosperierenderen Nahen Osten. Wie schätzen Sie das ein? Ist das realistisch?
Es ist wünschenswert. Aus meiner Sicht ist es nicht realistisch. Der Nahe Osten hat diese schöne Fähigkeit, einen immer zu überraschen. Und das kann natürlich auch mal positiv sein. Aber in Syrien ist es so, dass es wirklich unwahrscheinlich ist, weil einfach keine der stabilisierenden Faktoren gegeben ist. Also die Hayat Tahrir al-Sham, die Gruppe, die ja die dominierende in dieser Milizenoffensive ist, die hatte bereits eine Form der Regierung über die Jahre in der Provinz Idlib etabliert und hat sich auch über die Jahre immer moderater gegeben. Erstens heißt das allerdings nicht, dass das unbedingt glaubwürdig ist. Es gibt zum Beispiel unter islamistischen Kämpfern ein Prinzip, das nennt sich Bakir. Das erlaubt quasi die Täuschung, um im Kampf einen Sieg zu erringen. Und zweitens ist es allgemein, wäre es eine sehr überraschende Wendung von dschihadistischen oder islamistischen Gruppen, sich von der eigenen Ideologie abzukehren. Das heißt, selbst wenn es einen dominierenden Akteur gäbe und wenn dieser Akteur derjenige wäre, den wir jetzt alle kennen oder kennenlernen, dann ist eben lange nicht gesagt, dass damit eine Stabilisierung einhergeht. Und wenn überhaupt, sieht es eher nach einem autokratischen Regime aus. Und was wirklich offen bleibt und sehr wichtig ist, ist eins die Kurdenfrage, also die Frage, was passiert mit dem kurdischen Territorium jetzt unter SDF-Kontrolle und was passiert mit den ungefähr 50.000 Gefangenen des ehemaligen islamistischen Staates, die in Gefängnissen auf kurdischem Territorium sich befinden.
Viele offene Fragen. Was genau bräuchte es denn jetzt, dass die sicherheitspolitische Lage im Nahen Osten stabiler wird, also mit der neuen Ausgangslage in Syrien im Hinterkopf?
Also meine Präferenz wäre, dass Europa sich nicht in assyrische Angelegenheiten einmischt. Ich glaube, dafür haben wir zu wenig Einblick in die Situation. Was wir wissen ist, dass es einige Akteure gibt, die die Lage stabilisieren und die kann man natürlich unterstützen. Aus meiner Sicht gehören zu diesen Akteuren Israel, immer Jordanien. Das haschimitische Königreich hat sich über viele Jahre als guter, verlässlicher Partner erwiesen und ein Zusammenbruch dieses Königreichs wäre ein Desaster sicherheitspolitisch. Und eben auch die Kurden, wo dann sehr wichtige Verhandlungen geführt werden müssten mit der Türkei, die ganz andere Sicherheitsinteressen als die Kurden in der Region verfolgt. Und dann natürlich eine mögliche Stabilisierung des Libanon, wo die Frage ist, ob der Westen da tatsächlich eine aktive Rolle spielen kann. Aber die Akteure, die wir kennen, die stabilisierend wirken, die sollten wir weiter unterstützen.
Frau Sommerfeld, ziehen wir ein Fazit. Ich habe schon ein bisschen Skepsis rausgehört in den letzten Minuten. Trotzdem, wie wahrscheinlich ist es, dass eine stabilere Sicherheitslage im Nahen Osten in Zukunft auch tatsächlich Realität wird?
Aus meiner über 10-jährigen Erfahrung, was natürlich nicht so lang ist, ist es eher unwahrscheinlich. Wir haben momentan eher einen Kipppunkt erreicht. Sie hatten mich ja nach dem Iran gefragt und die Frage, wie der Iran jetzt weiter vorgehen wird, wie jetzt die Analyse vor Ort ist, was man jetzt tun kann, um das eigene Abschreckungspotenzial wiederherzustellen und das Regime abzusichern. Die wird sehr entscheidend sein auf die Frage, die Sie gestellt haben. Das heißt, wir haben Umbrüche gehabt seit dem 7. Oktober, inklusive des 7. Oktober, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und es sieht momentan wirklich nicht nach mehr Stabilität aus. Eher sieht es danach aus, als würden wir mit der Frage konfrontiert, ob es demnächst einen nuklear bewaffneten Iran gibt. Und das würde die Region und auch über die Region hinaus eben weiter destabilisieren.